EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo, liebe Retail-Interessierten. Willkommen zu einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Jeden Mittwoch spreche ich in diesem Format mit Menschen aus dem Handel. Seit 4 Jahren mache ich jetzt diesen Podcast und ich bin immer wieder fasziniert von den vielfältigen Einblicken, die uns Menschen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen in diesem Format gewähren. Und wie stark insbesondere Handelsunternehmen unseren Alltag und unsere Wirtschaft in Deutschland prägen. Heute spreche ich mit dem Country Manager eines Unternehmens, das Maßstäbe setzt, mit unglaublichem Wirkungsradius, als Vorreiter in zahlreichen Bereichen und als Motor neuer Trends in unserer Branche. Rocco Bräuninger von Amazon ist mein Gast in den EHI Retail Insights.
Wir haben viele Daten, die wir auswerten, aber ein ganz wichtiger Punkt bei uns sind auch Anekdoten. Das heißt, wir managen viel über Anekdoten. Und insbesondere, wenn die Anekdoten scheinbar den Daten widersprechen, dann ist es für uns wichtig. Dann gehen wir da tiefer rein und versuchen wirklich zu verstehen, was passiert da.
Mein Name ist Caro Martens und ich blicke mit euch gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Handelsunternehmen. Ja, hi Rocco. Cool, dass wir hier zusammen in München bei euch sitzen können, um den Podcast aufzuzeichnen. Schön, dass wir da sein können. Dankeschön.
Schön, dass ihr gekommen seid. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, wir haben was gemeinsam, habe ich festgestellt. Dein Kollege Michael hatte mir gesagt, dass ihr bald das Gebäude wechselt und zusammen in ein Gebäude zieht. Und wir im EHI wechseln auch gerade von 2 Gebäuden auf 1 Gebäude. Also bald werdet ihr alle unter einem Dach hier in München sozusagen sitzen.
Im Großen und Ganzen ja. Also wir sind jetzt hier in der Parkstadt Schwabing in 4 verschiedenen Gebäuden, sind jetzt hier schon seit 2011, glaube ich, sind wir hierher gezogen und werden dann in diesem Winter tatsächlich in ein neues Gebäude mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle zusammen unter ein Dach ziehen, mit der kleinen Ausnahme von unseren Kollegen von AWS, vom Amazon Web Services, die weiterhin in ihrem Gebäude am Odeonsplatz bleiben, ja.
Und was ist so eine Veränderung, wenn du daran denkst, dass ihr alle zusammenzieht? Was wird sich dadurch so verändern?
Ja, man ist einfach näher beieinander. Die Energie spürt man mehr und natürlich auch ist das Gebäude, ist ein ganz neues Gebäude, was noch nicht ganz fertiggestellt sind, ist in den letzten Zügen jetzt, spiegelt so die ganz moderne Atmosphäre auch wieder. Und man kann natürlich mit jedem zusammenkommen. Heute ist es tatsächlich oft, dass ich zu Meetings in ein anderes Gebäude muss. Verliert man auch immer mal wieder Zeit. Man ist auch in der frischen Luft, das ist auch nicht schlecht. Aber ich freue mich wirklich und ich glaube, wir alle freuen uns sehr, tatsächlich jetzt nach 12, 13 Jahren jetzt in ein neues Gebäude endlich einziehen zu dürfen, ja.
Ja, sehr cool. Das, wo ihr jetzt seid, wo wir hier sind, ist für mich jetzt schon total modern. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal kommen, wenn es noch moderner ist.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden dich kennen, aber dennoch die Frage, die ich meist meinen Gästen zu Beginn stelle. Was ist denn so dein roter Faden in deinem Lebenslauf? Was verantwortest du derzeit in deiner Position bei Amazon?
Genau, also mein Name ist Rocco Bräuninger. Ich bin derzeitig zuständig für Amazon, für den Bereich Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz. Zusätzlich habe ich aber auch die Verantwortung für unsere, wir nennen es die Emerging Marketplaces, heißt, das sind in Europa die Lokale, die Marktsegmente, die wir erst vor ein paar Jahren aufgemacht haben. Das ist Niederlande, 2020 eröffnet, Belgien, Schweden und Polen. Und wir haben jetzt vor ein paar Monaten auch erst den irischen Store gelauncht. Aber meine Hauptaufgabe ist natürlich hier in Deutschland. Ich bin jetzt fast 20 Jahre bei Amazon, schon eine ganze Menge Zeit, habe in der Zeit aber wirklich sehr viele verschiedene Positionen hier gemacht, sodass es sich gar nicht so anfühlt, als wenn man die ganze Zeit bei einem Unternehmen ist, sondern dass man tatsächlich in verschiedensten Bereichen, also ich habe den Bereich Pricing verantwortet, habe im Supply Chain gearbeitet, Category Management, war auch im Ausland, klar. Ich habe ja das indische Team unterstützt, nachdem Amazon Indien gelauncht hatte, war für 2,5 Jahre in Australien, habe den Amazon.com.au, also unseren australischen Store, gelauncht und habe 2 Jahre lang aus London heraus das europäische Konsumgütergeschäft verantwortet und bin jetzt seit Januar 2022 offiziell hier in dem Amt.
Was würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel in Australien warst, was ist so eine Sache, die du da gelernt hast, die du so mitnimmst für dein Management-Dasein?
Ja, Australien war natürlich ein bisschen anders, weil Deutschland ist schon etabliert. Wir sind in Deutschland jetzt seit, also 1998 eröffnet. Wir gehen jetzt im Oktober auf 27 Jahre Amazon in Deutschland und Australien war alles neu. Also sehr scrappy, tatsächlich erstmal ein Team zusammenbauen, ein Logistikzentrum finden, entsprechende Partner finden, mit denen man alles aufbauen muss. Das ist schon eine andere Art als jetzt hier in Deutschland, wo wir tatsächlich ja mittlerweile über 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wo wir über 47.000 kleine und mittelständische Unternehmen bereits haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die über Amazon verkaufen. Von daher sind die Herausforderungen oder waren die Herausforderungen ganz andere. Und natürlich auch geografisch gesehen. Also in Deutschland wegen 82 Millionen Menschen und ist um einiges kleiner als natürlich der australische Kontinent mit knapp über 22, 23 Millionen Leuten.
Werbung. Unsa digitalisiert den Handel mit integrierten Zahlungs- und Softwarelösungen. Von online über POS bis Backoffice vernetzt und vereinfacht Unsa Prozesse aus einer Hand. Händler steigern Effizienz und Umsatz, KundInnen erleben nahtlose Checkouts. Amazon ist weltweit in zahlreichen Ländern vertreten. Welche Bedeutung hat der deutsche Markt für Amazon? Was ist das für ein Markt aus der Amazon-Perspektive? So ein paar Sachen hast du jetzt ja auch schon genannt. Ich habe in meinen Recherchen auch gesehen, Amazon startete 2006 mit 400 Mitarbeitenden in Deutschland, ne? Und jetzt kann man ja fast zwei Nullen dran machen. Also das ist ja auch eine gigantische Entwicklung.
Also wir sind, wo wir tatsächlich einen Amazon Store haben, also Amazon, wo man einkaufen kann, Amazon.de, Amazon.fa, sind es knapp über Mitte 20 Stores mittlerweile weltweit gesehen. Aber es ist tatsächlich in Deutschland 1998 gelauncht. Und als ich dazu kam, das war 2006, waren wir tatsächlich corporate so knapp 300, 400 Leute. Dazu natürlich noch ein Mitarbeiter in der Logistik. Aber es hat sich tatsächlich in der ganzen Zeit sehr viel getan. Die Entwicklung ist auch unglaublich spannend. Als ich damals bei Amazon anfing, 2006, haben wir ein paar Produkte verkauft, hauptsächlich Bücher natürlich, Bücher, CDs, DVDs, falls es noch jemand kennt, VHS.
Ja.
Und ja, tatsächlich. Und haben dann mit Sportartikeln angefangen und mit Beautyprodukten und ein paar anderen. Mittlerweile haben wir fast 30 verschiedene Produktlinien. Wir haben ein Amazon Business Modell, also nicht nur B2C, also Business to Consumer, sondern auch B2B. Wir haben mittlerweile Amazon Alexa. Wir haben mit Prime ein ganz tolles Angebot, nicht nur Free, also schnelles und kostenlose Lieferung, sondern dazu eben auch digitale Inhalte, wie bei Prime Video, inzwischen mit Champions League, mit Wimbledon und viele andere tolle neue Sachen, die sich da über die Jahre entwickelt haben. Deshalb fühlt man auch gar nicht so, als wenn man nur bei einem Unternehmen ist, sondern es ist immer wieder spannend und da hat sich wirklich viel getan, ja.
Es klingt mega lebendig, was du so erzählst. Und würdest du sagen, dass sich die Unternehmenskultur in den Jahren stark verändert hat oder dass das immer noch so diesen Drive hat, den ich hier gerade so spüre?
Wir wollen den Drive auf jeden Fall haben und den bringen wir natürlich rüber. Und wir sagen ja, bei uns ist jeder Tag ist Day One, also jeder Tag ist der erste Tag. Ich habe schon sehr, sehr viele von diesen ersten Tagen. Was heißt erster Tag? Wir wollen tatsächlich auch das Unternehmen so führen und wollen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so denken und so entscheiden, als wenn es der erste Tag ist. Das heißt, am ersten Tag macht man sich zum Beispiel keine Gedanken drüber, okay, welches Company-Auto werde ich fahren, sondern macht sich über den Kunden Gedanken. Wie kann ich die Kundenerfahrung besser machen? Deshalb haben wir bis heute bei uns keine Company-Cars übrigens. Und schnelle Entscheidungen treffen und daran arbeiten wir. Und tatsächlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, auch mal falsche Entscheidungen zu treffen. Also innovativ zu sein. Innovativ ist man nur, wenn man tatsächlich auch mal ein Risiko eingeht und keine Angst davor haben muss, dass das schief geht. Wir unterscheiden da zwischen One-Way- und Two-Way-Doors. Hm. Also wenn man tatsächlich eine Entscheidung treffen kann, die man hinterher wieder umdrehen kann, die man wieder zurückdrehen kann, dann sind wir sehr dafür, wirklich die einfach zu machen. Weil wenn man schon vorher genau weiß, dass alles funktioniert, dann braucht man super lange. Dann holt man sich vielleicht noch in anderen Unternehmen, mag das teilweise so sein, dann holt man sich noch eine Unternehmensberatung rein und macht da noch eine Datenanalyse und da. Und dann weiß man super viel. Aber A, dauert super lange und B, ist man nicht innovativ. Mhm. Wenn man innovativ sein will, dann muss man auch in der Lage sein, tatsächlich Entscheidungen zu treffen mit 60-70% der Informationen. Und da waren wir, als ich bei Amazon anfing, 2006 wohlgemerkt, da waren wir auch schon vorher, als Amazon in Deutschland 1998 gegründet worden ist. Und das wollen wir auch weiterhin beibehalten. Wichtig dabei ist vielleicht auch noch anzufügen, dass bei uns immer der Kunde im Mittelpunkt steht. Und wir wissen, was damals 1998 oder als Amazon Amerika gegründet worden ist, schon ein paar Jahre eher noch, als auch 2006, als auch jetzt, was wichtig für den Kunden ist. Es ist eine schnelle Lieferung, eine weite Selektion und gute Preise. Und das war damals wichtig, damals in den USA, in Deutschland, war bei mir damals in Australien wichtig. Und es wird auch in 10 Jahren noch wichtig sein. Und weil wir wissen, dass das auch dann noch entscheidend sein wird, ist es für uns eigentlich ganz einfach, uns wirklich darauf zu konzentrieren und Innovationen zu treiben, die eben genau das ermöglicht. Schnelle Entscheidungen mit, die für bessere Preise für die Kundinnen und Kunden sorgt, die eine Selektion erweitert, die mehr Auswahl bietet und die eine tolle Kundenerfahrung und ein tolles Einkaufserlebnis mit einer schnellen und zuverlässigen Lieferung sicherstellt. Mhm. Und weil wir uns darauf konzentrieren, alle, ist für uns jeder Tag Day One.
Wir sitzen hier in einem Besprechungsraum. Hier sind ungefähr 6 Stühle und auf einem der Stühle ist auch das berühmte Kissen, auf dem Customer steht. Du hattest auch mal in einem anderen Podcast gesagt, wir gucken nicht auf den Wettbewerb, sondern auf den Kunden. Customer Obsession, das, was du auch gerade rübergebracht hast. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, ich merke bei mir, dass meine Bedürfnisse und meine Präferenzen sich viel schneller verändern und auch viel detaillierter sind als vielleicht zu VHS-Zeiten. Wie schaffst du das denn oder wie schafft ihr das, so nah an den Bedürfnissen der Kunden zu sein? Was würdest du sagen, ist ausschlaggebend dafür, dass ihr gute Entscheidungen im Sinne der Kunden trefft?
Ein großer Vorteil ist es, dass ich glaube, alle Amazon-Mitarbeiter und Mitarbeiter sind auch Amazon-Kunden. Von daher erfahren wir die Kundenerfahrung ja jeden Tag selbst. Wir haben viele Daten, die wir auswerten, aber ein ganz wichtiger Punkt bei uns sind auch Anekdoten. Das heißt, wir managen viel über Anekdoten. Und insbesondere, wenn die Anekdoten scheinbar den Daten widersprechen, dann ist es für uns wichtig. Dann gehen wir da tiefer rein und versuchen wirklich zu verstehen, was passiert da und was muss man eventuell besser machen oder welche Möglichkeiten gibt es, um eben hier die Kundenerfahrung noch zu verbessern. Und da tatsächlich auf die einzelnen Anekdoten eingehen, ist ein eigener Workstream bei uns, also ist eine eigene Sache, der wir wirklich ganz dediziert nachgehen.
Und wenn wir über Daten sprechen, dann können wir jetzt auch über KI und Gen-AI sehr gut anknüpfen. Ich fange immer gerne mit der Endkundenperspektive an. Wir haben ja jetzt auch schon viel über den Endkunden gesprochen. Welche AI-Tools kommen denn gerade bei euch den Endkunden zugute? Also ich kann schon mal sagen, ich habe vor kurzem, das war eine aufwendige Kaufentscheidung, einen Over-Ear-Noise-Canceling-Kopfhörer gesucht. Das ist krass, was man da alles für detaillierte Angaben wissen möchte, wenn man einen wirklich guten Kopfhörer haben möchte. Ich habe ein Kleinkind, dann brauche ich schon mal meine Ruhe. Und tatsächlich war für mich total hilfreich, diese aggregierten Rezensionen, die wahrscheinlich auch weltweit dann in diesen kleinen Text, das waren dann so 5 Zeilen, reingeflossen sind. Und ich vermute, dass das mit AI generiert wurde. Das war für mich super hilfreich. Ich habe nämlich noch dazu einen relativ großen Kopf und brauchte einen Kopfhörer, der auch einfach angenehm ist für Leute mit großen Köpfen. Das konnte ich alles in euren Rezensionen von den Leuten, von den Kunden kriegen, die sich so viel Mühe geben ja auch mit diesen Rezensionen. Also nochmal zurück zu der Frage, welche AI und Gen-AI-Tools habt ihr denn gerade so bei Amazon am Laufen? Woran arbeitet ihr, die uns Endkunden oder auch euch Endkunden zugutekommen?
Okay, also vielleicht mal einen Schritt zurück. Wir benutzen natürlich AI bei Amazon schon seit vielen Jahren, schon seit 25 Jahren, wenn wir Entscheidungen treffen, wie viel von welchem Produkt kaufe ich ein, zum Beispiel. Wo, in welches Logistikzentrum werden diese Produkte gelegt, damit sie nah beim Kunden sind, weil dann sind sie auch schnell beim Kunden und dann sind sie auch nachhaltiger beim Kunden. Eine ganz neue Ebene nun allerdings ist Gen-AI, also dass wir nicht nur Entscheidungen treffen können auf der Grundlage von Daten, sondern eben auch neue Inhalte erstellen können. Und jetzt gehe ich mal auf dieses Beispiel mit dem Kopfhörer ein. Es ist ja tatsächlich so, man kann ja, wenn man sich die Kopfhörer bei Amazon anschaut, da gibt es einige, die haben 20.000, 25.000 Produktrezensionen. Die will man jetzt nicht wirklich alle lesen oder hat man vielleicht auch nicht die Zeit, 20.000 Produktrezensionen zu lesen.
Da will ich mal direkt reingehen, weil das ist tatsächlich so. Je mehr Produkte wir haben, je mehr Informationen, desto besser, eine bessere Entscheidung will ich ja auch treffen. Es hat mich aber dann irgendwann total genervt. Es hat mich total angestrengt. Und deswegen bin ich ja so dankbar, wenn Komplexität dann reduziert wird. Ne?
Genau. Und genau das ist eben mit der Zusammenfassung der Produktrezension, die tatsächlich GenAI neue Inhalte erstellt, möglich. Und zusätzlich zu dieser Zusammenfassung, zu dieser Ein-Paragraph-Zusammenfassung, kann man natürlich auch noch bestimmte Themenschwerpunkte anklicken, wie zum Beispiel Batterieleben, also wie lange hält die Batterie, wie gut funktioniert Noise Cancelling, um dann tatsächlich auch dazu nochmal genau zu diesem Unterpunkt die Zusammenfassung aus, in diesem Fall eben 20.000 Produktrezensionen zu bekommen. Damit machen wir das Leben der Kunden und die Verkaufsentscheidung natürlich einfacher. Andere Möglichkeiten, um tatsächlich dieses Verkaufserlebnis einfacher zu machen und zu transformieren, die wir schon haben, sind zum Beispiel virtuelle Anprobe. Übrigens entwickelt hier in einem unserer Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland, also wir haben 4 Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland, in Berlin, in Dresden, in Aachen und in Tübingen. Und eben in Tübingen wurde diese virtuelle Anprobe auch entwickelt und dann weltweit ausgerollt.
Das heißt, ich kann meinen Körper scannen, ich will mir einen neuen
Schuhe.
Blazer kaufen.
Also für Schuhe zum Beispiel, man kann sich anschauen, wie die Schuhe bei mir anschauen. Es funktioniert dann auch mit Brillen. Also man kann verschiedenste Sachen, und auch da wird natürlich dran gearbeitet, dass weiterhin erweitert wird. Also über die Handy-App einfach mit die Schuhe, dann sieht man, wie die Schuhe bei mir am Fuß ausschauen.
Und ihr seht dann wahrscheinlich, okay, die Retouren sinken, es funktioniert durch die Anprobe, ne?
Genau, weitere AI-Tools sind natürlich, weil wir schon über Retouren reden, um natürlich die Daten auch auszuwerten, um den Kunden von vornherein zu sagen, hey, dieses Produkt fällt vielleicht ein bisschen kleiner aus. Weil es ist ja dummerweise nicht so, dass bei allen Marken und bei allen Modellen die gleiche Größe auch immer genau gleich groß ist, sondern die fallen ja immer ein bisschen anders aus. Mhm. Ein anderes ganz spannendes Produkt ist tatsächlich Rufus, unser interaktiver Verkaufsberater. Man kann im Prinzip Rufus fragen, wie ein richtiges Gespräch aufbauen. Hey, ich möchte gern angeln gehen und möchte gern Forellen angeln. Was brauche ich dafür?
Zu Rufus wollte ich dich nämlich auch was fragen. Kann ich den zum Beispiel auch fragen, du, ich bin seit 10 Jahren mit meinem Freund zusammen. Was soll ich dem schenken? Es muss immer noch irgendwie einfallsreich sein. Also kann der mich auch auf einer emotionalen Ebene beraten?
Ja, probier's halt gerne aus. Amazon.de. in der App oder auch auf der Seite einfach die Frage stellen. Na klar, wird dann ein Gespräch vielleicht zustande kommen. Hey, was mag der? Wahrscheinlich haben wir jetzt keine Informationen zu deinem Freund, aber über ein Gespräch kann man dann sagen, okay, der geht gern campen. Oder in welche Richtung, liest gern, welche Richtung liest er denn gern? Mhm. Und da ergibt sich ein Gespräch und dann können entsprechende Produkte auch empfohlen werden.
Und Rufus kauft dann auf Amazon ein oder würde der auch in anderen Shops einkaufen?
Rufus würde erstmal die Produkte empfehlen. Also im Moment ist es noch nicht so, dass wir über Rufus sagen, kauf mir das ein. Sondern wir würden sagen, hey, hier sind 3 Produkte, die laut unserem Gespräch wahrscheinlich für deinen Freund jetzt in Frage kommen. Schau sie dir doch einfach mal an und entscheide dich. Die Entscheidung liegt aber immer noch bei dir. Mhm. Wie das in der Zukunft aussieht, ob dann tatsächlich diese Shopping-Agenten Entscheidungen selbstständig treffen und selber auch einkaufen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Im Moment ist es jedenfalls so bei Rufus, dass er Vorschläge macht, um dann eine Kaufentscheidung leichter zu machen.
Und du als Amazon-Deutschland-Chef, du wirst ja vermutlich viel auch über die Zukunft nachdenken. Und wenn wir jetzt so ein paar Jahre nach vorne gehen, dann wäre das ja durchaus denkbar, dass wir unsere Shopping-Agenten haben, die kennen unsere Bestellhistorien, die wissen, was wir für Bedürfnisse haben, wann Vorräte leer sind, wann jemand Geburtstag hat etc. Und dann sage ich, komm, nächste Woche sind wir 15 Jahre zusammen, ich brauche noch ein Geschenk. Was glaubst du, wie die Shopping-Agenten den E-Commerce verändern können?
Also GenAI an sich wird das ganze Shopping-Erlebnis transformieren. Was jetzt anders genau sein wird in 5 Jahren oder in 10 Jahren kann ich auch nicht sagen. Was ich aber weiß, was immer noch gleich sein wird, ist, dass Kunden, wie ich schon erwähnt hatte, lieber eine große Selektion haben, eine schnelle Lieferung, eine gute Kundenerfahrung und natürlich günstige Preise. Und deshalb konzentrieren wir uns weiter darauf. Wie es genau ausschaut, wissen wir nicht. Aber man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, als damals das Mobile Internet aufkam. Da wusste man auch nicht, da hat auch keiner sich von Anfang an vorgestellt, dass da irgendwann so eine Uber-App rauskommt, wo man auf sein Handy rumtippt, was damals schon Wahnsinn gewesen wäre, auf dem Handy rumtippen man sich. Und dann kommt irgendwie ein Fahrer vorbei, man steigt einfach ein und der fährt dann genau dahin, wo man will und man steigt aus und muss ihm noch nicht mal Geld geben. Das ist nur zustande gekommen, weil viele verschiedene Innovationen gleichzeitig oder zur gleichen Zeit stattgefunden haben. Mobile Tracking, Mobile Payment und verschiedenste Integrationen im Bereich Mobile Devices. Und daraus, da hatte dann jemand die Idee, okay, und daraus machen wir diesen tollen Service. Und genauso sehe ich es hier bei GenAI auch. Wir wissen nicht, was da alles Tolles Neues kommt. Man hat schon viele, viele coole Ideen. Aber lassen wir uns überraschen, das wird super, super spannend, sehr transformativ. Aber wir sind auf jeden Fall total bereit und total excited, auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Richtung zu gehen. Und es wird auf jeden Fall auch ein tolles Kundenerlebnis werden.
Davon gehe ich aus. Ich würde mich total freuen, wenn das klappt mit den Shopping-Agenten, weil ich das auch einfach als große Entlastung sehen würde. Was ich mich so frage, wenn du so erzählst, und du bist ja auch schon einige Jahre dabei, man hat ja selber so ganz individuell ein höheres Unsicherheits-, Ungewissheitsgefühl momentan. Ne? Die Dinge verändern sich ja viel schneller als es früher von VHS auf DVD, was weiß ich. Das fühlt sich sehr langsam an in der Retrospektive. Ist es für dich anspruchsvoller geworden, den Überblick zu behalten und zu managen? Oder sind andere Kompetenzen erforderlich für dich?
Ich nehme es jetzt nicht so wahr, dass es anspruchsvoller geworden ist. Sicherlich auf dem Papier mag das so sein, aber ich nehme es jetzt nicht so wahr. Es ist natürlich auch so, dass wir ein unglaublich kompetentes Team haben, die auch alle sehr, sehr engagiert sind, sich gerade mit diesen neuen Themen auch auseinanderzusetzen. Und mittlerweile kommen da wirklich so viele tolle neue Ideen links und rechts, dass man, ich will nicht sagen bremsen muss, das ist Quatsch, aber dass man vielleicht mal ein bisschen koordinieren muss. Und das macht unglaublich viel Spaß. Natürlich muss man immer wieder neu dazulernen. Aber auch das ist eines, wir haben 16 Leadership Principles und eins davon ist Learn and be curious. Und gerade das ist jetzt, gerade im Zuge so einer neuen Technologie, die tatsächlich Einzug hält, wo noch nicht jeder genau weiß, wo es hingeht und was sie kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Andy Jassy hatte vor nicht allzu langer Zeit mal gesagt, die GenAI ist wie ein Marathon und wir haben so die ersten paar Schritte jetzt mal reingemacht. Also da wird wirklich noch unglaublich viel passieren und gerade das ist super spannend. Ich freue mich aber auch, wie ich sehe, dass mein Team querbeet über alle verschiedenen Funktionen, auch über alle Länder da voll drauf eingeht und aufgeht. Macht Spaß.
Wenn du neugierig sagst, muss ich an meine Tochter denken. Kinder sind ja so von Natur aus so neugierig und ich habe so ein iPad Pro und auch mit so einem Apple Pen und meine Tochter habe ich schon damit.
Gibt's übrigens auch als Kindle, aber okay.
Und habe sie schon damit malen lassen, ne? Über so ein Malprogramm. Mhm. Finde ich, kann man machen. Auf jeden Fall hat sie schon sehr viel experimentiert mit dem iPad und dadurch, dass sie mit den Händen da so drauf gespielt hat, wie sie wollte, hat sie Shortcuts entdeckt bei dem iPad Pro, die mir nicht klar waren. Wenn du zum Beispiel mit drei Fingern gleichzeitig oder du wischst auf eine bestimmte Art, wo ich so dachte, krass, warum bin ich nie auf die Idee gekommen?
Man lernt so spielerisch dann, ne?
Genau. Mich dem viel offener zu begegnen und nicht so wie das Smartphone einfach zu nutzen. Ne? Lass uns über Logistik sprechen. Wenn man eine Sache nennen müsste, in der ihr Maßstäbe immer wieder neu setzt, dann ist es sicher eure Logistikkompetenz. Ihr habt mich im Vorfeld mit Zahlen versorgt. Ihr habt 23 Logistikzentren in Deutschland, 10 Sortierzentren, mehr als 60 Verteilzentren. Und hier bleibt ihr ja auch immer in eurer Day-One-Philosophie. Du sagtest im Vorgespräch, vor 8 Jahren habt ihr an Two-Day-Delivery gearbeitet und das war damals mega. Und heute geht es ja eher in die Richtung Same-Day. An welchen AI-Logistikprojekten arbeitet ihr denn derzeit?
Also AI ist natürlich auch in unseren Logistikzentren tief verwurzelt. Diese ganzen Robotiksteuerung in unseren eigenen Logistikzentren ist natürlich sehr wichtig, um die Effizienz zu steigern und sicherzugehen, dass der Kunde dann eben auch sein Produkt innerhalb der versprochenen Zeit bekommt. Inventur über AI ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil keiner mehr durchgehen muss und alles raussuchen muss und selber zählen muss, sondern über Kameras und AI kann man das automatisch selber machen. Jedes Produkt, was bei uns das erste Mal empfangen wird, wird automatisch in einem sogenannten Omniscan fotografiert von allen Seiten. Alle Informationen, die wir da finden, werden verarbeitet, um eben auch dem Kunden dann auf der Seite dahingehend die entsprechenden Informationen zu geben. Das mögen Werte sein zu Nutrition, also für Allergiker natürlich ganz besonders wichtig, als auch alles andere. Und damit unterstützen wir natürlich auch unsere Verkaufspartner, die über Amazon verkaufen, die können mittlerweile ganze Seiten Detailseiten erstellen mit nur einem Bild und zwei, drei Bullet Points, also zwei, drei Stichpunkten.
Ja, weil das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ne? Ich habe das gesehen, wie viele unterschiedliche Kopfhörermodelle es gibt und für jeden Kopfhörer die ganzen Daten zu pflegen. Und ich stelle mir das dann auch so vor, dass wahrscheinlich automatisch nicht nur Texte, sondern auch Bilder generiert werden können.
Und man kann die Bilder dann natürlich auch anpassen. Man kann die Bilder zum Beispiel, wenn sich einen Schuh kaufen, also wenn man, kann man natürlich schon sagen, okay, es wäre ganz toll, wenn ich die Schuhe alle so nebeneinander sehe in der gleichen Ausrichtung. Dann kann man die irgendwie besser vergleichen. Also solche Sachen sind mit GenAI natürlich möglich.
Ich will gleich mit dir auch noch ein bisschen über die KMUs sprechen, die ihre Produkte über euren Marktplatz verkaufen. Was ich mich noch gefragt habe, wie wichtig, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen nur einfach die Frage, aber wie wichtig ist denn eigentlich eine schnelle Lieferung? Ich würde irgendwie, aber es ist vielleicht oldschool, ich bin Ende der 80er Jahre geboren, ich würde so denken, boah, wenn ich jetzt 10 Tage recherchiert habe, welchen Flatscreen ich mir kaufe, dann ist das okay, wenn der erst in 5 Tagen kommt. Und bei so, ich brauche Batterien, das ist geil, wenn die heute Abend da sind. Aber ist es wirklich so, dass das für alle Produkte so wichtig ist, die Schnelligkeit der Lieferung?
Also nicht für alle Produkte, als auch nicht für jeden einzelnen Benutzerfall. Also wenn Sie, bleiben wir erstmal beim Flatscreen, also wenn Sie jetzt daheim sind und es ist Bundesliga oder Champions League Finale und der Flatscreen geht kaputt, dann wäre schon cool, wenn sie bald einer neuer da ist oder so. Oder morgen ist was Wichtiges im Fernsehen. Nee, wir sehen natürlich schon, dass es auch Kundinnen und Kunden gibt, die für bestimmte Produkte sagen, hey, das wäre auch okay, wenn es erst nächste Woche kommt. Dafür haben wir aber auch eine Lösung. Wir haben Amazon Day eingeführt, sodass jeder sagen kann, ich möchte gern, dass alle meine Lieferungen am Donnerstag kommen zum Beispiel oder am Mittwoch. Kann man anklicken und kann sich das dann konsolidiert alle Lieferungen liefern lassen. Außer sagen, okay, jetzt habe ich aber was, das muss sofort kommen. Dann kann man das noch einstellen, dass es sofort kommen kann. Wir haben auch insbesondere bei Waren des täglichen Bedarfs ein Subscribe and Save. Also man kann Produkte abonnieren. Also dann kommen die Produkte immer in einem Monat oder was mal alle zwei Wochen. Wir arbeiten wirklich daran, die Kundenerfahrung, die Lieferung für den Kunden nicht nur schneller, sondern insbesondere zuverlässig zu machen und ihm die Möglichkeit zu geben. Es gibt tatsächlich Produkte, die brauche ich halt einfach schnell. Und da arbeiten wir daran, dass wir tatsächlich mehr noch Lieferungen am nächsten Tag und auch am selben Tag hinbekommen. Wir haben mittlerweile 30 Städte, die Lieferungen am selben Tag anbieten und haben jetzt gerade in München und auch in Berlin neue Hubs gelauncht, die es tatsächlich auch ermöglichen, die Lieferung am selben Tag mit einem sogenannten Cut-off von am späten Nachmittag, also bis 17 Uhr, zu ermöglichen, was vor einem Jahr früh um 9 oder um 10 war, kann man jetzt halt bis in den späten Nachmittag bestellen, um es tatsächlich dann noch am selben Tag zu bekommen. Es ist allerdings auch richtig, dass das nicht für alle Produkte gilt, die wir in unseren Logistikzentren haben, sondern für bestimmte. Und da sind es tatsächlich die Produkte, die man am häufigsten schnell braucht. Batterien, wie du gesagt hast, gehören mit Sicherheit dazu und noch andere Produkte. Insbesondere sehen wir auch, dass Produkte des täglichen Bedarfs da sich sehr großer, nennen wir es mal, Preissensitivität erfreuen.
Ich bin ja fürs EHI hier. Wir sind ein Handelsforschungsinstitut. Wir gucken uns die Geschehnisse im Handel an. Ihr habt ja ein Retail-Geschäft und einen Marktplatz. Haben die eine gleich wichtige Bedeutung für euch? Wie sind die gewichtet? Oder wie stehen die zueinander?
Unser Marktplatzgeschäft haben wir 2002 eröffnet. Also es war auch ein bisschen kontrovers, als man damals gesagt hat, das war noch vor meiner Zeit. Deshalb muss ich jetzt so ein bisschen anekdotisch erzählen, weil was mir auch erzählt worden ist. Es war ein bisschen kontrovers zu sagen, wollt ihr wirklich den Marktplatz jetzt öffnen für Dritthändler? Und ja, wollten wir. Und mittlerweile ist jedes Jahr der Anteil der Dritthändler gestiegen. Mittlerweile sind wir bei einiges über 60% aller verkauften Einheiten bei Amazon werden nicht von Amazon dem Retailer, sprich wir kaufen unsere Produkte bei entsprechenden Marken ein und verkaufen sie dann, sondern eben über kleine und mittelständische Unternehmen, in Deutschland allein 47.500, die über Amazon eben Kunden erreichen. Und zwar Kunden nicht nur in Deutschland, sondern eben auch Kunden im Ausland. Wir haben 5,7 Milliarden Euro an Exportumsatz allein über kleine und mittelständische Unternehmen. Und darauf sind wir stolz und wir unterstützen die natürlich auch weiter, dass es ihnen einfach wird, bei Amazon Kunden zu erreichen.
Und wie entlastet und enable KI genau in diesem Fall, also in dem KMU-Fall?
Ja, also ein Beispiel hatte ich schon kurz erwähnt. Wir sind in der Lage, tatsächlich mit KI zu unterstützen, Produktdetailseiten sehr schnell zu erstellen. Einfach ein kleines Foto oder einen Link zu der Seite, 3, 4 Stichpunkte, dann können wir die Produktdetailseiten erstellen. wir helfen natürlich auch mit KI in der Vorhersage. Wie viele Produkte werden denn erwartet? Wie viel kann der Verkaufspartner erwarten, dass wir tatsächlich verkaufen? Und wenn der Amazon-Verkaufspartner unsere Logistiklösung nimmt, steht ihm frei. Wir bieten Fulfillment bei Amazon an, hat verschiedenste Vorteile. Der Verkaufspartner kann sich darauf konzentrieren, was er am besten kann und muss sich nicht mit Logistik rumschlagen. Und wir können natürlich dann die Produkte auch konsolidieren mit den Produkten von anderen Verkaufspartnern und mit den Produkten von Retail, um dann tatsächlich dem Kunden oder die Kunde am Ende nur ein Produkt geben zu lassen. Aber da unterstützen wir natürlich auch den Verkaufspartner dabei, wo denn die Produkte am besten hinzuliefern sind, sodass wir nah beim Kunden sind und dann schnell liefern können und dann eben auch am kostengünstigsten liefern können.
Ich muss sagen, als ich mich vorbereitet habe für den Podcast und auch die Zahlen von euch bekommen habe, muss ich sagen, also ich finde es gigantisch. Ne? 47.000 klein- und mittelständische Unternehmen in Deutschland und ihr enabled die auch weltweit eben ihre Produkte zu verkaufen. Das wäre vermutlich nicht in dieser Art möglich, für diese Unternehmen zu verkaufen. Ich habe gesehen, Schokomanufaktur aus Baden-Württemberg, Campingtoilette aus Rostock, KI-optimiertes Fahrradzubehör. Also es ist so detailreich auch. Ne? Würdest du sagen, wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt an zu töpfern und ich glaube, ich werde es richtig gut machen und ich werde voll die Keramikerin. Ist das relativ niederschwellig, dann Seller bei euch zu sein?
Das geht eigentlich ganz einfach, genau. Man kann sich selber als Seller über den entsprechenden Link eintragen, die entsprechenden Informationen. Und dann kann man sich auch noch entscheiden, okay, möchte ich gerne die Produkte bei Amazon einlagern, dass Amazon die Logistik macht, oder versende ich meine Produkte lieber selber? Man kann sich die Detailseiten erstellen und kann dann natürlich über verschiedenste Tools auch dafür sorgen, dass Kundinnen und Kunden meine Produkte wahrnehmen. Da gehören auch Sponsored Ads zum Beispiel dazu.
Ja, allein wenn man ans Payment denkt im internationalen Bereich. Ne? Also ich glaube, Genau. Das ist ja schon eine Sache. Ihr veröffentlicht jährlich die sogenannten Economic Impact Zahlen. Wir zeichnen hier im September 25 auf. Die Zahlen beziehen sich auf 24. Lass uns da mal durchspazieren. Es dreht sich um die Arbeitsmarktbilanz, also wie viele Arbeitsplätze entstehen durch euch direkt und indirekt, wie viel investiert ihr in Deutschland und welche Standort- und Lohnentwicklungen habt ihr geplant? Wie viele Jobs entstehen durch Amazon in Deutschland?
Also wir haben selber jetzt 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, haben natürlich gerade, wir hatten ja gerade auch über die kleinen und mittelständischen Unternehmen gesprochen, und bei denen entstehen weitere 170.000 Jobs, die im Prinzip dafür sorgen, dass die Produkte, die wir dann verkaufen, entsprechend auch im Marketing beworben werden und im Einkauf intern bei den Verkaufspartnern. Zusätzlich haben wir 90.000 indirekte Arbeitsplätze geschaffen und 30.000 induzierte Jobs. Wir investieren in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren. Allein seit 2010 bis 2024 sind es insgesamt über 90 Milliarden Euro, die wir in Deutschland investiert haben. Deutschland investiert auch in verschiedensten Bereichen. Natürlich in Logistik, in verschiedenste Logistikcenter, natürlich auch in Datencenter. Wir investieren aber auch in Forschung und Entwicklung. Wir haben hier unsere Corporate Offices, wir hatten ja schon gesprochen, wir ziehen auch wieder in ein neues Office hier in München, haben das auch in Berlin jetzt schon eröffnet. Und natürlich in Nachhaltigkeit. Also wir investieren sehr viel in Nachhaltigkeit, das heißt Nachhaltigkeit bei der Lieferung. Wir investieren in europaweit in hunderte von Solar- und Windparkanlagen, kleinere wie auf Logistikzentren oder eben auch größere wie in Riffgrund 3 bei Borkum, eine große Windanlage. Zusätzlich investieren wir zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen out of the box in Algenfarming in den Niederlanden, auch in der, an der Küste. Algen können CO2 unglaublich gut speichern und können danach dann wieder weiterverarbeitet werden. Also unsere Investition in E-Logistik, 1 Milliarde wird in die Elektrifizierung der letzten Meile investiert in Europa, davon 400 Millionen in Deutschland. Ist schon auch ein sehr, sehr spannendes Thema, auf das wir sehr stolz sind, ja.
Und welche Standort- und Lohnentwicklungen habt ihr geplant?
Also wir werden auch weiterhin in Deutschland weiter investieren in Standorte. Wir haben schon für die nächsten Jahre auch neue Logistikzentren geplant. Aus Lohnsicht ist es so, dass wir zurzeit 15,65 € Einstiegslohn bezahlen. Ab nächstes Jahr, September, werden es 16 € Einstiegslohn sein. Wer schon 2 Jahre bei Amazon in der Logistik arbeitet, bekommt im Schnitt 40.000 € brutto im Jahr.
Wir kommen jetzt langsam leider schon zum Ende unseres Gespräches. Was ich mich so frage, Rocco, mit welchen Themen beschäftigst du dich denn so? Also what comes next gerade so auf deiner Agenda?
Ich habe wirklich viele super spannende Themen, mit denen wir uns hier im Leadership-Team unterhalten und die wir evaluieren. Die reichen aber über Alexa zum Beispiel. Also wir haben ja in Amerika Alexa Plus gelauncht, also unsere Gen-AI auf Alexa. Auch da arbeiten wir natürlich dran, dass dies nach Deutschland kommt, in nicht allzu ferner Zukunft. Super, super spannendes Thema. Dann haben wir natürlich tolle Themen in der Logistik bei uns, in der Nachhaltigkeit. Jetzt im Moment bereiten wir uns schon für Q4 vor. Q4 ist natürlich unsere größte Hochzeit. Einmal kommt unser Prime Big Deals Day und dann natürlich die Black Friday Woche, auf die wir uns sehr stark vorbereiten, um unseren Kunden und Kunden wieder Hunderte, Tausende, Zehntausende tolle Schnäppchen geben zu können.
Und du hast ja auch viele Einblicke gegeben in euer Mindset, eure Kultur, die so positiv ist und so viel Drive hat. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn es mal herausfordernde Tage gibt? Gibt es da irgendein Mantra oder irgendwas Positives, irgendwie so einen Satz, den du immer mal wieder dir sagst, weil du den vielleicht schon mal das Learning da hattest?
Don't overthink it, mag sowas sein. Also es ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Amazon auch vollkommen okay, auch mal Fehler zu machen. Wir haben unglaublich viele smarte Kolleginnen und Kollegen hier, mit denen man sich austauschen kann. Und nicht nur hier, natürlich auch international, mit denen ich auch schon seit Jahren jetzt befreundet bin. Und da macht es einfach Spaß, sich auszutauschen. So für mich fühlt sich die Arbeit gar nicht so nach Arbeit an, sondern es ist tatsächlich unglaublich spannend, unglaublich herausfordernd. Und es macht einfach Spaß, diese Energie zu fühlen und sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Und dann spürt man irgendwie dieses, was du gerade gesagt hast, gar nicht in mir. Bei mir ist es jeden Tag neu. Schön, dass ich wieder da sein darf. Was machen wir heute?
Mega. Day one und don't overthink it. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Rocco, ich bedanke mich für deine Insights bei uns im Podcast. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, ihr konntet einige Retail-Insights aus dieser Folge mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr uns Sterne gebt, wenn ihr uns folgt und weiterempfehlt. Und ja, wenn ihr wollt, hören wir uns dann wieder nächsten Mittwoch mit frischem Content aus dem Retail.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.